Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Veronika Mayer und Karin Wenger.
Wer ein Symbol sucht für die Bedeutung der Nichtregierungsorganisationen in Bangladesch, findet es im Mohakkali-Quartier im Norden der Hauptstadt Dhaka. Es ist das Hauptquartier des Bangladesh Rural Advancement Committees, kurz BRAC. Mit einem Budget von rund 500 Millionen Dollar und mehr als 100.000 Mitarbeitern ist BRAC die größte der rund 3.000 NGOs in Bangladesch und eine der größten weltweit. Es fällt auf, dieses Gebäude, so sauber und modern wie kaum eines rundherum, und hoch, viel höher etwa als das Parlament oder das Büro der Premierministerin, 20 Stockwerke, ein Turm aus Beton und viel Glas. Zuoberst in einem geräumigen, hellen Büro sitzt BRAC-Gründer Fazle Hassan Abed und sagt, groß bedeutet nicht schlecht. Und je größer, desto besser.
Big doesn't mean ugly. I think the bigger the better. I would like to be even bigger, so that I can provide more services to our people.
Von Abeds Büro aus hat man einen weiten Blick über die Stadt. Unten am BRAC-Turm vorbei schiebt sich der Verkehr. Dhakas Bevölkerung, egal ob arm oder reich, steckt im Dauerstau. Etwas weiter hinten sieht man die Slums. Dort wohnen jene, die sich Unterstützung erhoffen von BRAC und anderen Entwicklungsorganisationen, wenn sie sie anderswo nicht finden. Sie wohnen in schäbigen Hütten aus Bambusrohren, die auf Stelzen in einem See stehen, der bedeckt ist von unzähligen Plastiksäcken, PET-Flaschen, Schuhen und anderem Abfall. Dutzende Familien leben hier auf kleinstem Raum. Fließend Wasser gibt es keines, Privatsphäre auch nicht. Gekocht wird in der Gemeinschaftsküche draußen auf dem Boden.
In solchen Quartieren unterhalten NGOs wie BRAC zahlreiche Schulen. Und aus solchen Quartieren stammen auch die mehreren hundert Kinder, die jeden Morgen im Innenhof der Ismail-Schule in Dhaka stehen. Einer Schule, die von der NGO USEP, des Underprivileged Children's Educational Program, geführt wird. Stramm stehen sie da, fast wie im Militär, in langen Reihen, vorne die Mädchen in blau-weißen Kleidern, hinten die Buben in blauen Hemden. Es ist die Zeit des täglichen Rituals vor dem Unterricht. Zusammen beten, zusammen die Landeshymne singen und die Nationalflagge grüßen, die in einer Ecke über dem Pausenplatz flattert. Danach beginnt der Unterricht mit Fächern wie Bangla, Religion, Informatik, Mathematik oder Englisch. Im Klassenzimmer von Lehrer Mahul Rahman sitzt auch Arif, ein aufgeweckter Junge. Seit ein paar Monaten besucht der 12-Jährige die erste Primarklasse der Ismail-Schule. Wenn der Schulunterricht beendet sei, gehe er zu seinem Vater in den Laden und helfe dort aus, 8 Stunden lang jeden Tag, sagt Arif. Arif ist kein Einzelfall. Die Kinder, die hier den Unterricht besuchen, arbeiten alle. Zu Hause oder auswärts, in Läden, Werkstätten oder Fabriken, erklärt Schulkoordinator Mohammed Yusuf.
As they are grown up, these students are either dropped out from formal schooling or they did never read in any schools.
Die Kinder hier haben entweder die staatliche Schule frühzeitig verlassen oder überhaupt nie eine Schule besucht. Viele stammen aus Familien, die auf der Suche nach einem besseren Leben nach Dhaka gekommen und in den Slums gelandet sind.
Normally these poor parents don't like to send their children to school because they need cash.
Diese Eltern wollen ihre Kinder nicht zur Schule schicken, weil sie das Geld brauchen, das die Kinder dazu verdienen. Wir reden also mit ihnen, erklären ihnen, wie wichtig Bildung ist und versuchen sie dazu zu bringen, ihre Töchter und Söhne zu uns zu schicken. Wir bilden sie hier aus, vermitteln Basiswissen und technisches Wissen, damit sie auf dem Arbeitsmarkt bestehen können.
they don't need formal education. They need skill-based training, so that they can get better employment.
An der Ismail-Schule und an über 50 weiteren Schulen im Land führt die USEP Klassen von der ersten bis zur achten Stufe. Danach können die Schüler eine Art Handwerkslehre machen. Seit einigen Jahren ist der Schulunterricht in Bangladesch obligatorisch. Und dank Anreizen wie etwa Stipendien für Mädchen ist die Einschulungsrate in den letzten zwei Jahrzehnten von rund 60 auf fast 100% gestiegen. Doch die Qualität der staatlichen Schulen gilt als mangelhaft und noch immer verlässt fast jedes zweite Kind die Schule noch vor der fünften Primarklasse. Haben Sie die staatliche Schule einmal verlassen, bleiben Sie meist draußen und tauchen irgendwann in der Statistik als Analphabeten oder Semi-Analphabeten auf. Nichtregierungsorganisationen wie USEP oder zum Beispiel auch BRAC, die im ganzen Land 38.000 Primarschulen unterhält, versuchen hier in die Bresche zu springen.
Nicht nur bei der Bildung, auch in anderen Bereichen liegt noch einiges im Argen in Bangladesch, einem der dichtest bevölkerten Staaten der Welt. Zwar weist das Land seit Jahren ein Wachstum von 5-6% aus und verfügt mit der Bekleidungsindustrie über einen wichtigen Exportzweig. Doch der Machtkampf zwischen Regierungschefin Sheikh Hasina und ihrer Erzfeindin, Oppositionsführerin Khaleda Zia, lähmt seit Jahrzehnten die Politik. Und noch immer lebt mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Armut. Dennoch habe das Land einen Schritt nach vorne gemacht, ist Said Hussain, Ökonom bei der Weltbank, überzeugt.
Bangladesh has a long way to go. We still have 60 million people below the poverty line. But we used to have 90% of people below the extreme poverty line in the early 70s.
Bangladesch hat noch einen weiten Weg vor sich. Wir haben noch immer 60 Millionen Arme. Aber in den frühen 70er Jahren lebten noch 90% der Bevölkerung in extremer Armut. Und wenn Sie die sozialen Indikatoren anschauen, sieht es noch besser aus. Die Lebenserwartung ist gestiegen. Es gehen mehr Mädchen zur Schule. Die Kindersterblichkeit ist gesunken. Die Müttersterblichkeit ebenso. In diesen Bereichen gab es mehr Fortschritt, als man hätte erwarten dürfen.
Dies, so sagt Hussein, auch dank der Nichtregierungsorganisationen. Gegen 3.000 von ihnen sind derzeit staatlich registriert. Die meisten sind klein und sehr lokal tätig. Es gibt aber einige sehr große, mit landesweiten Projekten, Zehntausenden von Mitarbeitern und Budgets von mehreren hundert Millionen Dollar. Tätig sind diese Organisationen nicht nur im Bildungsbereich oder im Gesundheitswesen, sondern auch im Umweltschutz, beim Bau von Infrastruktur, im Bereich der Menschenrechte und im Kreditwesen. Sie spielten eine wichtige Rolle im Land und hätten entsprechend Einfluss, stellt denn auch Mostafizur Rahman, Direktor des Instituts für politischen Dialog in Dhaka, fest.
In general, some of the political parties, they tend to work with NGOs and I think there is also grudging acceptance that many of the economic activities wouldn't have been there if there was not NGO intervention.
Politische Parteien pflegen mit NGOs zusammenzuarbeiten, manchmal widerwillig, aber im Wissen darum, dass in der Wirtschaft zum Teil nichts gegangen wäre ohne die NGOs. Gewisse Parteien sind zudem der Meinung, man solle Bereiche wie Gesundheit und Bildung besser den Nichtregierungsorganisationen überlassen, weil die es besser können.
Nicht erstaunlich, dass dies bisweilen bei den NGOs selbst politische Ambitionen weckt. In den letzten Jahren haben prominente Vertreter von Nichtregierungsorganisationen versucht, aktiv in die Politik einzusteigen. Sie sind gescheitert. So üben sie vor allem indirekt Einfluss auf die Bildung, den Umwelt- und den Gesundheitsbereich aus. Allen voran BRAC, wie Chef Fazle Hassan Abed offen zugibt.
I can do policy making for BRAC, but I can also influence government policy, which I'm trying to do in education, health and so on.
Ich kann die Unternehmenspolitik bei BRAC bestimmen. Aber ich kann auch die Regierungspolitik beeinflussen, was ich auch versuche. Wir verfassen Lehrpläne, Bücher und wir bilden Lehrer der staatlichen Schulen aus.
Textbooks, teachers training, all kinds of things to improve our state's educational performance.
Dass NGOs Einfluss haben und den auch nutzen, ist auch in anderen Ländern so. In Bangladesch aber, so sagt Ökonom Said Hussain, seien die NGOs stark, weil der Staat schwach sei, seit jeher, vor allem auf lokaler Ebene. Die Nichtregierungsorganisationen seien dort aktiv geworden, wo die staatlichen Institutionen versagt hätten, weil niemand anderer da gewesen sei, um diese Lücken zu füllen.
We never had a strong local government. So there was a vacuum in service delivery at the local level. NGOs, by default, it was nobody planned the emergence of these NGOs. By default, they filled up this gap.
Diese Entwicklung geht zurück auf Anfang der 70er Jahre. Bangladesch, das einstige Ostpakistan, hatte 1971 nach einem blutigen Befreiungskrieg die Unabhängigkeit von Westpakistan erlangt. Mehr als 1 Million Menschen wurde getötet, rund 10 Millionen flüchteten nach Indien. 3 Jahre später erlebte Bangladesch eine katastrophale Hungersnot. Das Land war am Boden, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Verschiedene NGOs wurden in dieser Zeit gegründet. Zunächst noch in kleiner Zahl leisteten sie in erster Linie Nothilfe und kümmerten sich um den Wiederaufbau. Erst später kamen Bildungs-, Gesundheits- oder auch Infrastrukturprojekte hinzu. Ende der 70er Jahre dann begann der Bangladeschi Mohammad Yunus mit der Vergabe von Mikrokrediten und gründete 1983 die Grameen Bank. Seine Idee, Kleinstkredite für Arme, damit sie sich zum Beispiel eine Nähmaschine, ein Kalb oder eine Wasserpumpe kaufen können, diese Idee brachte Yunus den Friedensnobelpreis ein. Und sie fand x-fach Nachahmer. In den 1990er Jahren begannen immer mehr Nichtregierungsorganisationen in Bangladesch Mikrokredite anzubieten. Der NGO-Sektor erlebte einen regelrechten Boom. In nur 20 Jahren verfünffachte sich die Zahl der NGOs im Land. Das Mikrofinanzwesen wurde zu einem ihrer Kerngeschäfte. Laut der Mikrokreditaufsichtsbehörde haben 2008 landesweit rund 30 Millionen Menschen einen Kleinstkredit aufgenommen. Gesamtumfang umgerechnet mehr als 2,2 Milliarden Franken. Mikrokredite entsprechen offensichtlich einem Bedürfnis. Aber sie sind auch umstritten, wie die Reportage von Karin Wenger zeigt.
In Kishorganj ist wieder einmal Zahltag. Die Frauen sind aus ihren Weilern gekommen und warten jetzt geduldig auf Strohmatten, bis sie an der Reihe sind, um dem Brak-Vertreter Geld zurückzuzahlen.
Hasna. Anessa. Laili.
Es sind geringe Beträge, 2 bis 3 Franken, die die Frauen zurückzahlen, für Kredite von vielleicht 50 bis 700 Franken, die sie bei Brak aufgenommen haben, um eine Kuh, Hühner oder ein paar Enten zu kaufen. Einmal in der Woche begleichen sie ihre Schulden. Auch Nur Jihan, eine Frau mit silbergrauem Haar, versteckt unter einem gelben Sari, ist eine von ihnen. Sie ist Mutter von 4 Kindern und seit 20 Jahren Witwe.
Als mein Mann starb, waren die Kinder noch klein und ich musste Geld von meinen Verwandten und dem Geldverleiher borgen. Vor 4 Jahren erzählten mir meine Nachbarinnen von den Mikrokrediten. Ich erhielt von Brak einen Kredit und begann mein eigenes Unternehmen.
Nur borgte sich 8.000 Taka, umgerechnet 111 Franken von Brak, und kaufte sich damit 200 Entenküken. Der Zinssatz von 30% war zwar hoch, aber immer noch niedriger als beim Geldverleiher, der 100 oder mehr Prozent verlangt. Obwohl die Küken noch keinen Gewinn abwarfen, musste Nur bereits in der ersten Woche mit der Rückzahlung beginnen.
Ich habe mir wieder Geld ausgeliehen, um meine Schulden bei Brak zurückzuzahlen. Nach 6 Monaten dann begannen die Enten Eier zu legen und ich konnte alle Schulden begleichen.
Nur hat heute eine Entenzucht, mit der sie so viel verdient, dass sie unabhängig ist und, wie sie sagt, sogar noch Geschenke für ihre Kinder und Großkinder kaufen kann. Nur ist ein Erfolgsbeispiel für Mikrokredite. Wenn NGOs mit Hochglanzprospekten auf Spendensuche gehen oder Nobelpreisträger Yunus in 5-Stern-Hotels von den Wundern der Mikrokredite erzählt, gibt es immer eine Geschichte wie jene von Nur. Wie sehr Mikrokredite zur Armutsbekämpfung beitragen, bleibt jedoch umstritten, sagt Zahid Hussain von der Weltbank in Dhaka.
There are some who claim that, you know, of the total poverty reduction in Bangladesh, at least 40% can be attributed to microcredit.
Einige Studien sagen, dass die Armut in Bangladesch um 40% reduziert wurde, dank Mikrokrediten. Das sind optimistische Annahmen. Andere sagen, die Mikrokredite hätten lediglich dazu beigetragen, die Verwundbarkeit der Armen zu reduzieren, also zu verhindern, dass sie nicht in die totale Armut abdriften.
Und da gibt es auch noch jene Kreditnehmerinnen, die gerade wegen Mikrokrediten noch ärmer geworden sind. etwa Suraya aus dem Dorf Fasilhati, 100 Kilometer nördlich von Dhaka. Die meisten Menschen hier sind Bauern, besitzen ein kleines Stück Land oder arbeiten als Taglöhner auf den Feldern anderer. Weit erstrecken sich die grünen Reisfelder. Auch Suraya arbeitet auf einem dieser Felder als Taglöhnerin. Da ihr Lohn mager ist, hat sie vor 2 Jahren bei Brock einen Kredit von 200 Franken aufgenommen.
Ich brauchte Geld, um meine 5 Kinder in die Schule zu schicken und für ihre Auslagen aufkommen zu können. Aber ich schaffte es nicht, die wöchentlichen Raten zurückzuzahlen. Ich bat Brock zu warten, bis die Reisernte vorbei ist und ich mit dem Erlös aus der Ernte auch die Schulden hätte begleichen können. Aber Brock wollte das nicht.
Die Brock-Mitarbeiter, die ihr am Anfang Reichtum versprochen hätten, hätten sich auf einmal von einer unfreundlichen Seite gezeigt.
Die Brock-Vertreter waren sehr hart mit uns, kamen Tag und Nacht und schrien uns an. Wir lebten in ständiger Angst und Anspannung.
Weil sie keinen anderen Ausweg sah, verkaufte Suraya schließlich ihr Haus und zahlte den Kredit zurück. Jetzt lebt sie schuldenfrei in einer kleinen, armseligen Hütte aus Bambus. Mit Mikrokrediten will sie nichts mehr zu tun haben. NGOs und Institutionen, die Mikrokredite vergeben, würden ihre Kunden zu wenig begleiten, sagen Kritiker. Kredite würden so statt für ein gewinnbringendes Unternehmen für ein neues Hausdach, eine Spitalrechnung oder Brautgeld ausgegeben. Im Hauptsitz von Brock, dem 20-stöckigen Hochhaus in Dhaka, weist Brock-Gründer Fazle Hassan Abed jede Kritik zurück.
Let's say that they want to buy a cow and they say, give me 10.000 Dhaka and I'll buy a cow.
Wenn eine Frau sagt, sie wolle eine Kuh kaufen und brauche dafür 10.000 Taka und macht dann aber etwas anderes mit dem Geld, dann habe ich keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Solange sie pünktlich zurückzahlt, ist mir das auch egal. Als Banker ist meine Hauptverantwortung, dass ich das Geld zurückbekomme. Die Armen gehen sehr verantwortungsvoll mit dem Geld um. Nur 2% der Kredite kommen nicht zurück, Geld, das wir abschreiben.
So we find that report. What 2% of our loans don't come back.
Brock und andere NGOs, die Mikrokredite vergeben, und die Grameen Bank von Mohammed Yunus sprechen von einer Rückzahlungsquote von 98%. Sie sprechen jedoch nie davon, wie das Geld eingetrieben wird. Dass dabei auch enormer Druck auf die Kreditnehmerinnen ausgeübt wird, sagt nicht nur Suraya. Auch ein ehemaliger Angestellter der Grameen Bank, der lieber anonym bleiben will, bestätigt, er habe den Kreditnehmerinnen, die nicht zurückzahlen konnten, vorgeschlagen, die Kuh oder das Haus zu verkaufen. Und er habe sie beschimpft und bis spät in der Nacht bedrängt. Von übermäßigem Druck, den seine Mitarbeiter in Bangladesch auf die Kreditnehmerinnen ausüben, will Mohammed Yunus nichts wissen.
If they pressurize heavily, then why should we coming back again? Why don't they stay away from it?
Wenn sie so unter Druck gesetzt werden, warum kommen sie dann zurück? Warum nehmen sie überhaupt noch einen Kredit auf und gehen nicht einfach zu einer anderen Bank? Früher waren wir die Einzigen, die Mikrokredite vergeben haben. Aber heute haben die Leute so viele Möglichkeiten. Wenn wir ihnen nicht passen, dann können sie zu jemand anderem gehen.
Today there are several in the same village doing the same thing. So if you don't like us, you'll move on to the other one. Nobody can stop you.
Aber genau das, dieses schier unbegrenzte Angebot von Mikrokreditanbietern, scheint nicht nur ein Segen, sondern auch ein Fluch zu sein, meint Iftikhar Saman von Transparency International in Dhaka.
This debate is about to what extent really it is benefiting the poor. It is, as I said at the beginning, it is indeed benefiting up to a certain level.
Die Frage ist, wie sehr die Armen wirklich von den Mikrokrediten profitieren. Denn die Krux liegt in der Umsetzung der Programme. Mikrokredite waren ja ursprünglich dazu gedacht, die Armen von den Geldverleihern mit ihren hohen Zinsen zu befreien. Was wir aber heute oft sehen, ist, dass sich die Armen Geld von einer NGO leihen und wenn ihr Unternehmen nicht profitabel ist, dann gehen sie zur nächsten NGO, um mit einem neuen Kredit die alten Schulden zu begleichen. Ein Teufelskreis, der so weit führt, dass sie am Ende wieder beim Geldverleiher landen.
And at some point they become so dependent, so vulnerable, that they go back to the conventional money lenders.
Schlechte Begleitung, harte Methoden beim Eintreiben von Krediten, zu wenig Zeit, um die Kredite zurückzuzahlen. Das sind einige der Punkte, die Kritiker der Mikrofinanzindustrie vorwerfen. Und sie sagen, Mikrokredite seien heute vor allem ein gutes Geschäft. Für die NGOs, Banken und Investoren, aber nicht für die Armen. BRAC und die Grameen Bank sind in Bangladesch die größten Mikrokreditgeber. BRAC lieh im Jahr 2009 über $1 Milliarde an mehr als 6 Millionen Kleinkreditnehmerinnen. 20 Millionen Dollar Profit habe er im vergangenen Jahr mit den Kleinkrediten erwirtschaftet, sagt BRAC-Gründer Fasle Hassan Abed. Ausländische Geldgeber unterstützten BRAC mit Millionen Franken von Entwicklungsgeldern. Ökonom Sahid Hussain von der Weltbank findet, dass es nach dem großen Hype Zeit sei, in dieser Branche einiges zu verbessern.
One thing that I would like to see is that the repayment schedule that you develop should have some relationship with the income flows.
Der Zeitpunkt der ersten Rückzahlungsrate müsste beispielsweise an den Zeitpunkt der ersten Gewinne gekoppelt werden. Und die Zinssätze müssen fallen. Diese sind so hoch, weil die Bank nach wie vor zu den Armen geht und nicht umgekehrt. Es müsste also ein besseres System gefunden werden, das die Transaktionskosten senkt.
Und wahrscheinlich wäre es auch an der Zeit, dass die Kreditgeber wieder mehr ihre Verantwortung wahrnehmen und ihre Kunden besser begleiten, statt sie zu schnellen Kreditgeschäften zu verleiten. Denn daran, dass die Kleinkredite ein hilfreiches Instrument zur Armutsbekämpfung sind, zweifelt kaum jemand. Die Kritik gilt der Anwendung.
In der Hauptstadt Dhaka, wo sich Vertreter der großen und kleinen NGOs und ihre Beobachter versammeln, stoßen nicht bloß die Mikrokredite auf Kritik. Argwöhnisch beobachten auch viele, dass sich vor allem große NGOs zunehmend kommerzialisiert haben. Nichtregierungsorganisationen stünden heute gewinnorientierten Firmen in nichts nach, kritisiert der Ökonom Anu Mohammed.
We find certain NGOs become very big and other NGOs become subcontractor to them.
Einige sind so groß, dass sie ihre Arbeit wieder an andere NGOs auslagern und statt nach kreativen Lösungen zur Armutsbekämpfung nach Möglichkeiten für ein gutes Geschäft suchen.
Heute führen einige NGOs in Bangladesch Druckereien, sind in der Transport-, Textil- oder Informatikbranche tätig oder führen private Universitäten oder Spitäler. Und sie sind zu einem wichtigen Arbeitgeber geworden, sagt der Ökonom Sajad Sohir.
There is another part is which is purely, this is a very cynic perspective, is you have youth who wants to be employed and the regular system is not providing the person any job.
Es ist beinahe zynisch. Wir haben Jugendliche, die arbeiten wollen, aber das reguläre System kann keine Jobs anbieten. Deshalb suchen sie Arbeit bei NGOs oder gründen selbst eine NGO, weil das nämlich eine Möglichkeit ist, zu Geld zu kommen.
Even when I forget about any kind of sponsored support, I can think it's a good business one can do.
Dass gewisse NGOs, einst kleine Organisationen mit wenig Geld, aber viel Idealismus, heute viel mehr Unternehmen sind, wäre nicht weiter schlimm, wenn sie auch als solche behandelt würden. Aber das ist nicht der Fall. Sie zahlen wenig oder gar keine Steuern und müssen nur ihren Geldgebern Rechenschaft ablegen, nicht aber jenen, denen sie ihre Dienste anbieten. Auch Fasle Hassan Abed, der seit Jahrzehnten an der Spitze von BRAC steht, sagt, dass eine NGO keine Steuern zahle, trotz der kommerziellen Nebenunternehmen.
We are very much NGO, we are a non-profit organization, but then we are not totally dependent on donors.
Wir sind immer noch eine NGO, absolut. Aber wir hängen nicht komplett von Geldgebern ab, gerade weil wir diese kommerziellen Aktivitäten haben. Mit den Einnahmen von dort unterstützen wir dann unsere Bildungs- oder Gesundheitsprojekte. Und die Hilfe ist nicht nur finanziell. Unsere Ladenkette Arong beispielsweise kreiert auch Jobs für die Armen.
BRACs kommerzielle Ableger, wie die Ladenkette Arong, die BRAC Bank, eine BRAC-Milchfabrik und Geflügel- und Krevettenfarmen, tragen jährlich $300 Millionen zum Budget bei. Weitere $200 Millionen schießen ausländische Geldgeber ein. Wie viel solche Nebengeschäfte den NGOs insgesamt einbringen, ist schwer zu eruieren. Viele legen ihre Einkünfte nur begrenzt oder gar nicht offen. Es mangle vielen NGOs an Transparenz und es herrsche eine Kultur von Mauschelei und Geheimniskrämerei, kritisiert denn auch Iftikhar Zaman von Transparency International.
The chief executive has in many cases very wide discretion in his or her hands.
In vielen NGOs hat der oberste Chef beinahe unlimitierte Entscheidungsmacht und muss niemandem Rechenschaft ablegen. Das bedeutet, dass wir in Bangladesch Korruption nicht nur in der Regierung vorfinden, sondern auch in den NGOs.
We found out was that you know there are some elements of corruption in the NGO sector also.
Ganz ohne Kontrolle sind die NGOs jedoch nicht. Sie müssen sich beim staatlichen NGO-Büro registrieren und dort auch jedes einzelne Projekt absegnen lassen. Im vergangenen Jahr hat das Büro 497 NGOs die Lizenz entzogen, weil sie korrupt und ineffizient gewesen seien, sagt der Direktor des NGO-Büros. Viele NGOs werfen jedoch gerade diesem Büro Korruption vor. Wer das nötige Geld zahle, kriege die Projekte schneller bewilligt, heißt es aus NGO-Kreisen. Aftab Udin Ahmad, der Direktor von USEP, jener NGO, die die Ismail-Schule in Dhaka führt, fragt sich:
Why is it that in Bangladesh you have so many NGOs? Why is it so? Why is BRAC so big?
Weshalb gibt es so viele NGOs in Bangladesch? Weshalb ist BRAC so groß? Weil die Geldgeber ihr Geld sinnvoll investieren wollen. Und da ist klar, dass die Nichtregierungsorganisationen einen besseren Job leisten als die Regierung. Es ist eine Schande, so viele NGOs zu haben. Weil das bedeutet, dass unsere Regierung ineffizient ist.
And I personally believe it's a shame for us because it means that our government is inefficient.
Oder in den Worten von Rehman Sobhan vom Center für politischen Dialog in Dhaka.
It is the state which is delegalizing itself by not being able to deliver services it should.
Wäre der Staat effizient, bräuchten wir keine NGOs. Diese füllen also lediglich diesen Graben zwischen Nachfrage und Angebot.
So in the gap which has been created by the deficiencies of the state, NGOs have emerged and are now filling that gap.
Bangladesch ist heute trotz der überdurchschnittlich großen Zahl von NGOs noch weit davon entfernt, frei von Armut zu sein. Noch immer leben 60 Millionen Menschen, 36% der Bevölkerung, unter der Armutsgrenze. Aber man kann es auch positiv sehen und sagen, heute sind es nur noch 36% und nicht 90% wie 1971, als der Staat Bangladesch gegründet wurde. Dass die NGOs Millionen von Bangladeschi eine Schulbildung, medizinische Versorgung und ein Einkommen ermöglicht haben, ist unbestritten. Dass die Regierung in diesen Bereichen nicht genügend effizient ist, auch. Dennoch darf die Frage gestellt werden: Wie sehr haben die NGOs in Bangladesch überhaupt Interesse daran, dass der Staat effizient ist? Denn Armut ist zwar nicht wünschenswert, aber letztlich dennoch auch ein Geschäft.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.